Ich lese aus Matthäus 11, die Verse 2 bis 6, eine Geschichte, die Johannes, der Täufer, erlebt hat mit Jesus und mit seinem Gott. Johannes saß im Gefängnis. Dort hörte er von den Taten des Christus. Deshalb schickte er seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Menschen mit Aussatz werden rein. Taube hören. Tote werden zum Leben erweckt. Und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Glückselig ist, wer sich nicht von mir abbringen lässt. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir könnten, dann würden wir die Freiheit wählen. Natürlich. Doch so einfach ist es nicht. Wir wissen alle, dass wir oft eben gerade keine Wahl haben. Da trifft uns ein Unglück. Wir konnten es nicht verhindern. Da überfällt uns eine Krankheit. Wir müssen sie erleiden. Da geraten wir in eine ausweglose Situation und wissen nicht, wie uns geschieht. Unfreiwillig werden wir zu Gefangenen. Ja, wir sitzen im Gefängnis, wie Johannes. Buchstäblich hinter Gittern. Ich werde an das Bettgitter erinnert, das ich für meinen inzwischen verstorbenen Vater beim Amtsgericht beantragen musste. Und ich denke daran, wie eine von ihrer Krankheit, von ihrem Kranksein erzählt und davon spricht, dass sie ans Bett gefesselt war. Starke Worte. Krankheit als Gefängnis. Es gibt nicht wenige in unserer Gemeinde, die von Krankheit betroffen sind. Sie bangen um allernächste Angehörige, um Kinder oder sind auch selbst betroffen. Und sie machen die Erfahrung, dass sie in ihrer Situation gefangen sind. Die Hände sind ihnen gebunden. Sie fühlen sich als Opfer. Und fragen nach dem Warum. Vielleicht kommt ja einer und versucht zu trösten. Hab Geduld, so lautet die Botschaft. Oder gib dich zufrieden und sei stille, wie es in einem alten Lied heißt. Sich fügen ist die Devise. Das Leben geht nicht auf. Man darf nicht zu viel erwarten. Man muss sich abfinden, Geduld haben, die Last tragen, die einem auferlegt ist. Vielleicht ist das ja gerade der Sinn der Krankheit, Geduld zu lernen und Demut. Andere lehnen es ab, nach dem Warum zu fragen. Nein, es geht ums Wozu, so betonen sie. Wozu ist diese Krankheit gut? Was will sie uns sagen? Vielleicht will Gott dich prüfen. Vielleicht möchte er, dass du dein Vertrauen noch ungeteilter auf ihn setzt. Vielleicht erwartet er gar, dass du dich bekehrst. Jeder dieser Gedanken ist sehr ernst zu nehmen. Aber sie eignen sich kaum dazu, andere zu trösten, ihnen Mut zu machen in ihrer Gefangenschaft. Sie sind nur dann vertretbar, diese Gedanken, wenn sie nicht von außen an uns herangetragen werden, sondern unsere eigene Schlussfolgerungen sind. Auch Hiob hatte rein gar nichts davon, als seine Freunde damit beginnen, ihm den Sinn seines dunklen Schicksals zu erklären. Er blieb darin gefangen. Wenn man die Ketten, die einem angelegt sind, schon nicht zerbrechen kann, so kann man sie wenigstens mit Blumen schmücken. In der Geschichte der Kirche und der Frömmigkeit hat man immer wieder Möglichkeiten gefunden, dem Leid positive Seiten abzugewinnen. Krankheit und Leiden wurden häufig als eine Art Auszeichnung verstanden. Es gibt so etwas wie eine Würde des Leidens. So sagen manche. Lasst uns das Kreuz wie eine Krone tragen. Der Autor des Kolosserbriefs war einer der ersten, der das eigene Leiden nicht nur als Privileg betrachtet hat, sondern auch davon überzeugt war, dass es heilbringend sei und der Passion Jesu Christi an die Seite gestellt werden müsse. Ich freue mich, so schreibt er in Kolosser 1, Vers 24, dass ich jetzt für euch leiden darf. An den Leiden von Christus würde noch etwas fehlen, wenn ich sie nicht durch das, was ich selbst körperlich leide, ergänzen würde. Seinem Leib zugute der Gemeinde nämlich. Ein ganz außergewöhnlicher Gedanke. Und für Menschen, die ein besonders schweres Schicksal haben, vielleicht sogar ein tröstlicher. Ich vermute aber, dass es nur sehr wenigen gelingen wird, in eine solche Haltung auch tatsächlich hineinzufinden und sie für sich selbst als hilfreich und entlastend zu erleben. Da braucht es eine weit überdurchschnittliche innere Reife und eine sehr hohe Bereitschaft zum Verzicht. Heute ist solche Leidensmystik eher verpönt. Heute sagt man der Krankheit den Kampf an. Krankheiten sind Herausforderungen. Sie werden nicht mehr bloß erduldet. Du kannst was dagegen machen. So wird uns eingetrichtert. Ergib dich nicht. Sei stark. Brich aus deinem Gefängnis aus. Du musst nur wollen. Dann kann es gelingen. Gegenüber der eigenen Krankheit zum Täter werden. Das ist unsere Aufgabe. Damit ist bestimmt etwas Richtiges und Wichtiges gesehen. Es gibt tatsächlich so etwas wie Selbstheilungskräfte. Und nicht von ungefähr fragt Jesus den Kranken am Teich Bethesda, was er sich eigentlich von ihm wünsche. Nein, wir dürfen nicht einfach nur passiv bleiben und uns bedienen lassen. Wir müssen raus aus der Opferrolle. Das ist schon sehr wesentlich. Aber was, wenn wir am Ende dann doch unterliegen? Wenn sich die Fesseln der Krankheit nicht lösen und wir den Kampf verlieren? Dann kommen wir ins Grübeln. Dann fangen wir an, uns zu fragen, was wir denn falsch gemacht haben. Und dann ist der Weg nicht mehr weit zu der quälenden Vorstellung, dass die Krankheit vielleicht eine Strafe sein könnte für begangene Sünde. Von dieser Angst ist niemand sicher. Auch Menschen, die mit der Sünde nichts anfangen, die geben sich am Ende oft selbst die Schuld. Ich habe mich falsch ernährt. Ich bin Raucher. Ich habe immer meine Verhältnisse gelebt und Grenzen missachtet. Ich habe zu wenig Rücksicht genommen auf meinen Körper und auf meine Seele. Ich bin selbst schuld an meiner Krankheit. Zur Zeit der Bibel hat man auf jeden Fall so gedacht. Da war man überzeugt, dass es einen sehr engen Zusammenhang gibt zwischen unserem Tun und unserem Ergehen. Oder anders gesagt, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer wollte das bestreiten? Wir müssen damit rechnen, dass unser Tun Folgen hat, natürlich. Alles andere wäre naiv. Wir dürfen aber umgekehrt nicht hinter jeder Krankheit eine Sünde vermuten, ein Fehlverhalten, eine Schuld. Das lehrt uns schon das Buch Hiob. Dieser Mann, von dem es heißt, dass er gottesfürchtig gewesen sei, muss erleben, wie ihm alles genommen wird, zuletzt auch noch die Gesundheit. Aber er bekommt keine Antwort auf das Warum. Am Ende scheut er sich überhaupt noch irgendetwas zu fragen. Er verstummt. Und so ist es ja. Manchmal bleibt einem nur der Rückzug. Ich bin selbst tief betroffen, wenn ich höre, was ein Unglück, was eine Krankheit in einem Menschen anrichtet. Die Ohnmacht, die wir dann fühlen. Wenn wir die Kontrolle über uns selbst verlieren oder wenn wir hilflos zusehen müssen, wie uns ein geliebter Mensch genommen wird. Diese Ohnmacht macht einsam. Die Ohnmacht isoliert. Sie schneidet uns ab vom Leben. Wir sind gefangen. Und das verbindet uns mit Johannes. Auch ihm sind die Hände gebunden. Er sitzt im Gefängnis und ist allein mit seinen Gedanken. Noch hat er die Hoffnung nicht aufgegeben. Im Gegenteil. Jetzt wird sich doch zeigen müssen, auf wen er gesetzt hat. Und er hat auf Jesus gesetzt. Sein ganzes Leben hat er ihm gewidmet. Johannes hat nichts anderes getan, als auf Jesus hinzuweisen. Mit großer Leidenschaft hat er die Menschen zur Umkehr gerufen und von Jesus als dem Gottessohn gesprochen. Von ihm erwartet er alles. Natürlich auch die Wende seines eigenen Schicksals. Auch das verbindet uns mit Johannes. Wir gehören doch auch zu denen, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen, oder? Die alles von ihm erwarten. Und die darauf hoffen, dass er unsere Not wendet. Dass er Menschen gesund macht und Wege ebnet, wo es noch keine gibt. Wir liegen Gott mit unseren Gebeten in den Ohren. Ja, wir sind dran, drauf zu bestehen, dass Gott ein Wunder lässt geschehen. Um mit den Worten einer Frau aus unserer Gemeinde zu reden. Wir sind dran, drauf zu bestehen, dass Gott ein Wunder lässt geschehen. Doch wenn das Wunder ausbleibt, dann kommt die Krise. Dann fangen wir an, mit Gott zu hadern. Unser Glaube bekommt Risse. Wir fühlen uns missbraucht und hin und her geworfen zwischen Enttäuschung und Verzweiflung. Da muss man sich noch wundern, wie wenig davon bei Johannes zutage tritt. Sein Kampf mit Gott findet im Verborgenen statt. Und die Frage, die er schließlich stellt, verrät keinerlei Emotionen. der, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Klingt fast akademisch. Obwohl sich dahinter nichts weniger verbirgt als der Zusammenbruch einer ganzen Welt. Sollte Johannes sich tatsächlich getäuscht haben? Hat er in seinem Leben auf den Falschen gesetzt? Nicht auszudenken, was das bedeuten würde. Manchmal kommen einem ja solche Gedanken. Was, wenn das alles gar nicht wahr ist? Wenn ich einer Lüge aufgesessen bin? Wenn das, was ich geglaubt habe, nur eine ziemlich gute menschliche Erfindung war? Wir schieben schnell einen Riegel vor, wenn solche Fragen kommen. Wir lassen sie nicht zu. Wir meinen, sie uns nicht erlauben zu können. Wir verdrängen sie. Doch das funktioniert eben nicht immer. Es gibt Situationen, in denen die Zweifel stärker sind als alle eingeübten Abwehrstrategien. Es gibt Erfahrungen im Leben, da sind die Fakten einfach erdrückend. Das Erbetene, das erflehte Wunder bleibt aus. Für Johannes verschärft sich die Lage noch. Nicht nur, dass für ihn sämtliche Türen verriegelt sind und es keinerlei Hoffnung auf Befreiung gibt. Er muss in dieser Situation auch noch zur Kenntnis nehmen, dass Jesus sehr wohl alle seine Erwartungen erfüllt. Vor den Gefängnistoren pulsiert das Leben. Es geschehen Wunder über Wunder. Doch an ihm selbst, an seiner Gefängniszelle gehen sie vorbei. Ist das eigentlich zu fassen? Sein ganzes Leben hat Jesus gegolten. Alles hat Johannes auf ihn ausgerichtet. Und dabei ist er jedes Risiko eingegangen. Und jetzt, wo er gefangen ist, lässt ihn Jesus hängen. Vergisst ihn einfach. Das ist die bittere Erfahrung, die wir machen müssen, wenn wir sehen, wie die einen Wunder erleben, wir selbst aber leer ausgehen. Obwohl wir doch mindestens genauso inständig um Heilung, um Rettung oder Hilfe gebeten haben wie die anderen. Und manchmal geschehen Zeichen und Wunder sogar dort, wo sie keiner erwartet, geschweige denn erbeten hätte. Hat Gott mich vergessen, fragen wir dann. Der Glaube hängt jetzt nur noch an einem seidenen Faden und es wäre kein Wunder, wenn er reißen würde. Ist nicht alles am Ende ganz sinnlos? Diese Befürchtung markiert die äußerste Grenze, an die wir mit Johannes stoßen. Und zwar gerade dann, wenn wir unsere Ohnmacht spüren. Unsere Fragen ohne Antworten bleiben und unsere Enttäuschung keine Erklärung findet. Da bleibt uns nur noch eins, das sinnlose Aushalten. Ich weiß, das klingt wenig christlich, eigentlich sehr unfromm. Doch wir sollten uns nicht anmaßen, hinter jeder Krankheit, hinter jedem Unglück, hinter jeder Not, die uns gefangen hält, einen Sinn auszumachen. Manchmal gibt es einfach keinen. Stehen wir dazu. Das ist besser, als krampfhaft zu suchen, wo man nichts finden kann. Vielleicht liegt ja gerade darin die Kraft des Glaubens, dass wir das Sinnlose aushalten können. Wir müssen dabei nicht ins Leere starren und verstummen. Sinnlosigkeit aushalten, das ist etwas sehr Aktives und bedeutet biblisch gesehen Klagen. Klagen. Das Schmerzvolle vor Gott ausbreiten und penetrant, noch einmal, penetrant darauf bestehen, dass er mit uns aushält. Glückselig ist, wer sich nicht von mir abbringen lässt. Bei Luther hieß das einmal, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Aber es ist viel schärfer. Glückselig ist, wer sich nicht von mir abbringen lässt. Das lässt Jesus Johannes ausrichten. Sich nicht von ihm abbringen lassen. Genau das ist es. Penetrant darauf bestehen, dass er mit uns aushält. Das macht selig. Amen. Wir wollen miteinander beten. Und wer kann, darf gerne dazu aufstehen. Barmherziger Gott, wir dürfen beten, wie wir das in diesem Psalm vorhin gehört haben. Wie lange noch willst du mich vergessen? Du hältst das aus, wenn wir dir so etwas sagen, wenn wir vor dir klagen. Du hältst das aus, wenn keine Antwort da ist. Und wenn da Menschen sind, die schier zerbrechen darunter. Du hältst es aus, wenn wir zu dir kommen als deine Kinder und dennoch vertrauen. Danke, dass es Menschen gibt, die uns dann sagen, du bist gehalten, auch wenn du davon nichts spürst. Ich danke dir für all die guten Erfahrungen, die uns aus der vergangenen Woche hierher begleitet haben. Für Menschen, die uns gehalten haben. Vielleicht ohne, dass wir es gemerkt haben. Für Menschen, die etwas für uns getan haben. Kleine Dinge oder große Dinge. Für Menschen, die für uns gebetet haben und es noch weiterhin tun. Danke, dass wir dir die Menschen bringen dürfen, die gerade so wie Johannes gefangen sind und nicht wissen, wie sie da herauskommen können. Danke, dass du neben ihnen sitzt, auch wenn sie es nicht merken, und dass du es mit ihnen aushältst. Danke für die Kraft, die du gibst, um zu widerstehen. Und wir dürfen dich auch darum bitten, dass es für diese Menschen wieder Morgen wird, dass die Sonne wieder aufstrahlt, dass es Hoffnung gibt und einen Weg, wo jetzt noch keiner ist. Danke, dass es immer noch stimmt, dass Lahme gehen und Taube hören und Tote auferstehen. Wir bitten dich für diese Welt, die diese Botschaft dringend braucht. Und wir dürfen deine Boten sein. Das ist gut und darüber bin ich froh. Höre uns, wenn wir gemeinsam mit den Worten zu dir sprechen, die die ganze Welt umspannen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmt Platz. Wir singen.